Ja.
Jetzt hat der Ingo so scheiße gelacht und ist trotzdem aufgenommen. Also, herzlich willkommen zu Radio Tux. Diesmal ohne Horaz aus Berlin und der Schwäbischen Alb, aus Haingen, einem kleinen Dorf. Wir senden heute über eine Skype-Konferenz und hoffen, dass es qualitativ euren Maßstäben genügt.
Ja, ich bin immer noch dafür, dass du hättest aus Berlin sagen sollen.
Okay, ich fange nochmal an. Also, Radio Tux. Okay, Entschuldigung. Aus Berlin.
Au.
Aus Berlin, der Hauptstadt der Medien mittlerweile. Und dem schwäbischen No-Name-Dorf. Dafür aber mit DSL. Und alle sagen, es gibt kein DSL auf dem Dorf. Und es ist mehr als ein Dorf. Also weniger noch, meine ich. Ja.
Weniger als ein Dorf.
Das ist ein Dörfchen. Ja.
Ein Kaff.
Ja.
Okay. Wow.
Eigentlich aus dem Lauterdörfle, muss man sagen.
Und
Bei
ich bin
Haingen.
hier in Berlin-Neukölln.
Neukölln, echt? Man hört gar nichts.
Ja.
So von draußen. Keine
<Yeah.
Schießereien, keine schreienden Passanten. Alles ruhig.
Alles ruhig, hier
Wahrscheinlich
ist
müssen
alles
wir uns
ruhig.
verdrängen.
Und der Döner kostet nur 2,20 €.
Geil, bringst deinen mit?
Boah, bring welche mit, ey.
Du hast übel von teuer wieder verkaufen hier für 3 Euro. Dann hast du
3,50
Gewinn gemacht.
kann ich die verkaufen, bestimmt.
Also ich wollte noch mal sagen, heute im Studio Ingo aus Berlin.
Hi.
Andreas Finkbeiner aus hier, Haingen.
Haingen, hallo Freunde des Landes. Guten Geschmacks.
Und des Geschmacks, ja. Apropos die Freunde des guten Geschmacks, hier sitzt neben hier noch, auch in Haingen, der unvergleichliche Jens Mächtigern Andreas Finkbeiner Kilian.
Na gut, hallo.
Okay, also hier sitzt der Jens auf jeden Fall.
Ja, also heute mal ein völlig anderes Setup. Ich habe meins, habe ich ja vorhin schon auf Twitter gepostet. So ideal ist es noch nicht. Ich werde auch noch mal ein bisschen basteln müssen. Ich glaube, hier nächstes Mal brauche ich tatsächlich noch ein Mischpult und alles. Aber ansonsten mit dem H4-Rekorder, der direkt am Laptop angeschlossen ist und über meine interne Soundkarte höre ich jetzt euch hier über Skype. Ist ganz lustig, aber was ich halt nicht habe, ist Hinterbandkontrolle. Ich höre mich selber nicht. Das nervt mich irgendwie. Das habe ich jetzt noch nicht hingekriegt.
Dafür hören wir dich und wir sagen dir dann schon, wenn es scheiße ist. Ja.
Okay. Wenn ich lauter reden soll, sagt Bescheid.
Das ist quasi eine indirekte Kontrolle, die wir dann machen.
Ja.
Nee, passt alles, hört sich gut an. Dann fangen wir doch mal an mit den Themen. Ingo, du darfst mit dem ersten starten.
Ich darf mit dem ersten starten.
Ja, gerne.
Will Zarafa und iPhone oder was?
Ja,
Ja.
zum Beispiel.
Also ich habe jetzt die letzten paar Tage, ich hatte ja in Anführungsstrichen Zeit, ich saß ja hier rum, wir haben viele, viele Sachen ein bisschen so rumprogrammiert und ein bisschen rumgetan, hat noch nicht alles funktioniert, aber nebenbei habe ich mal endlich Zarafa aufgesetzt. Wir hatten ja vor kurzem da ein Interview gemacht mit dem Geschäftsführer von Deutschland. Oder habe ich gedacht, da muss ich mir das doch alles mal auch mal angucken und habe das installiert. Zuerst auf einem Debian 5.0 Lenny und das lief irgendwie nicht so richtig. Gab es irgendeine Fehlermeldung, eine komische, und da war ich schon mal ein bisschen frustriert. Und dann habe ich da ein bisschen rumgemeldet und die sagten, ja, da im Forum gibt es eine Beta-Version und die tut wohl. Dann habe ich die genommen und es hat dann funktioniert, obwohl ich mit Ansgar von Radio Tux gesprochen habe, der hat es auch probiert und hat gesagt, er hat keine Probleme. Also weiß nicht, entweder habe ich jetzt schlechtes Händchen gehabt oder keine Ahnung. Jedenfalls an sich lässt sich Zarafa sehr, sehr leicht installieren und einrichten. Da gibt es so ein Install-Skript und der läuft durch. Man muss nur ein paar Fragen beantworten und dann geht das schon. Und ja, die Oberfläche, dieses Web Access, wie die es nennen, also ihre Web-Oberfläche, sieht ganz nett aus.
Ist eigentlich ziemlich wie
Ist wie
Exchange
Outlook.
Server, ja, oder es ist quasi ein
Es sieht
Exchange
aus.
Server Web Login
Ja.
wie sagt man da?
Abklatsch.
Abklatsch, genau.
Ja, oder sieht aus wie ein Outlook, wenn man es so startet.
Ja.
Was. Ja.
Was nicht schlecht ist, weil es die Leute kennen. Also spart man sich natürlich schon zur Einführungsgedöns.
Ja, ist richtig. Obwohl ich die Oberfläche zum Beispiel von Open Exchange einen Tick besser finde. So von der Gestaltung her. und von den Funktionalitäten, die die mit Ajax machen, könnte da Zarafa noch einiges lernen. Aber ich denke mal, die wissen das auch und sind auch dabei, da noch einiges zu tun. Ja, und mal schnell einen Kalender eingelegt, mal ein paar E-Mails eingerichtet, mir mal geschickt. Und dann war halt die Frage, ja, tut das auch mit dem iPhone? Und
Und
dafür muss man noch was extra runterladen, dieses Z-Push. Das findet man auf SourceForge oder Berlioz. Und wenn man das noch einrichtet, installiert, das ging auch relativ schnell. Also das muss man bloß wissen, dass man das dazu runterladen muss. Das fand ich etwas seltsam, dass das nirgendwo so richtig beschrieben wurde. Also in der Installationsanleitung stand es zum Beispiel nicht drin. Aber wenn man das sich runterlädt, installiert, beziehungsweise einfach das Verzeichnis reinschmeißt in den Webserver und noch am Apache zwei Einstellungen macht, dann tut es. Und dann kann man halt im iPhone sagen, ja, hier der Exchange-Server und ich hätte gerne da meine Kalender und meine E-Mails synchronisiert und dann macht er das. Das Dumme ist natürlich, dafür hasse ich Apple jetzt schon wieder, wenn ich einen Exchange-Server auswähle, dann löscht er alle meine Kalender. Alle. Ich hatte 7, 8 Kalender
gut.
und ja, die sind jetzt alle weg.
Okay.
Das, ja, das ist totaler Scheiß. Also er warnt natürlich, er sagt, ja, sind Sie, wenn Sie löschen oder wenn Sie das nehmen, dann werden alle Ihre Kalender gelöscht. Und dann fragt er nochmal, sind Sie wirklich sicher? So, was man ja von Windows Vista her so kennt. Aber das finde ich schon echt, gelinde gesagt, scheiße, dass man
Ja,
nur
warum?
eine.
Ja.
Ja, frag mich doch nicht, frag Apple, ich weiß es nicht.
Naja,
Jetzt
geht
muss ich
vielleicht
halt die ganze.
in OS 3, wer weiß, was da besser
Ja,
wird.
jedenfalls kann man nur diesen einen benutzen.
Man hat doch auch
Ja,
private und dann
musst alles in einem machen.
Business-Kalender.
Nee, musst aber alles in einem machen. Du musst dann nur den einen Exchange-Server
Ist ja
für private und.
unverständlich.
Ja, finde ich auch. Also
Okay.
da habe ich echt einen Hals gekriegt. Deswegen habe ich jetzt Kontakte zum Beispiel nicht synchronisiert, weil sonst hätte er auch meine ganzen Kontakte
Was?
gelöscht.
Echt jetzt?
Ja, alle. Er hätte alle meine Kontakte gelöscht.
Hä?
Ja.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Du kannst es nur mit einer Stelle synchronisieren. Das ist echt blöd.
Naja,
Naja,
okay.
gut, also bei Kontakten hätte ich es jetzt nicht verschmerzen können. Das geht ja gar nicht. Bei Kalendern habe ich gedacht, na gut, ich habe die Kalender ja alle nochmal. Die hängen bei mir ja noch im Open Exchange drinne, was ich auch noch zu laufen habe auf einem anderen Server. Und deswegen war das jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem nervig, dass man nur den einen Exchange-Kalender benutzen kann und sonst keinen. Also das ist egal, ob man da einen Zarafa benutzt oder ob man da einen richtigen Microsoft Exchange benutzt oder irgendein anderes, was MAPI sprechen kann. Man kann dann halt nur diesen einen benutzen. Und das ist eigentlich echt fies. Aber wie gesagt, die Einrichtung war einfach und wenn man dann mal einen Kalendereintrag im Zarafa macht, sagt hier von da bis da Kalender und im iPhone Push einschaltet, dann ist es in 7 Sekunden drüben. Also das ist krass.
Okay.
Legst einen Kalendereintrag an, zählst bis 7 und der ist auf deinem iPhone drauf.
Das ist natürlich sehr geil. Und das
Also
funktioniert mit
das.
Zarafa.
Ja, das funktioniert mit Zarafa.
Geil. Will ich auch irgendwann haben. Also
Du
wenn
brauchst
du,
erstmal ein iPhone.
ja, ich hole mir erst die Dreier-Version, weil, also die 4G oder was weiß ich, wie das denn heißt. Das lohnt sich ja jetzt nicht mehr, das alte Gelumpe. Ja. Und dann hast du bis dahin auch rausgefunden, welche Cookware da am besten funktioniert und die wird dann installiert.
Also mit dem iPhone zurzeit würde ich schon sagen, Zarafa.
Ich habe mir gerade nochmal die Oberfläche von Open Exchange Server angeschaut und in der Tat, sie wirkt so ein bisschen moderner, einfach ein Tick
Ja,
schicker irgendwie.
auch wenn du es benutzt von der Funktionalität her und so, das funktioniert alles ein bisschen besser. Aber ich denke mal, auch die Zarafa-Jungs werden da in nächster Zeit ein bisschen was dran arbeiten.
Brauche aber auch mehr Bandbreite, habe ich irgendwie gemerkt gerade. Der Open Exchange. Also
Ja
Zarafa ist da
gut,
ein
wie gesagt.
bisschen schneller irgendwie so.
Ja, die
Aber
benutzen Ajax ohne Ende bei
ja.
Open Exchange.
Okay. Was kann man noch zu Zarafa sagen sonst?
Ja, also das war jetzt die Open Source Variante, die ich getestet habe. Die gibt es halt umsonst, ist halt GPL. Und kann man sich einfach so runterladen und man kann auch drei Outlook-Clients bei dieser Open-Source-Variante anschließen, was für mich jetzt nicht so wichtig ist, aber das Restliche tut alles, was nicht tut, was ich ein bisschen schade finde, sind diese Multi-Kalender, also Multi-User-Kalender. Das kannst du halt nicht anlegen, die kannst du auch erst in der Pro-Variante, die dann halt in Anführungsstrichen teuer bezahlen musst, anlegen. Und es kann zwar jemand anders einen Kalender freigeben und ich kann den abonnieren und sehe den dann halt auch im Zarafa in der Weboberfläche, aber ich sehe die halt nicht im iPhone und ich denke mal, bei diesen Multikalendern würde man das auch am iPhone sehen. Müsste ich mal nachfragen. Das wäre fast schon so ein Grund zu sagen, ja, vielleicht auch fürs iPhone, aber ich weiß es nicht, weil das iPhone ja, wie gesagt, jetzt nur einen Kalender anzeigt. Da weiß ich gar nicht, wie die das machen, ob es da überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt. Naja, das hat mich auch ein bisschen irritiert, aber man kann natürlich irgendeinen Kontakt, nee, nicht nur irgendeinen Kontakt, irgendeinen User noch extra anlegen und dem seinen Kalender dann halt freigeben, wo dann halt alle anderen reinspeichern können und dann hätte man ja auch so einen Multifunktions- und Multi-User-Kalender, der halt keinem anderen User gehört, weil der nur so ein funktionaler User ist. So könnte man es ja auch machen. Ja, ansonsten ganz schick. Also wie gesagt, Installation war bis auf meine Probleme da am Anfang, die ich jetzt, weiß ich nicht, genau nicht erklären konnte. Weiß nicht, ob das Rafa Mist baut oder ob das, also auf dem den Lenny jetzt halt nicht so richtig funktioniert auf Anhieb, aber da mal die Beta-Variante angucken. War es eigentlich sehr schnell einzurichten. Was ich jetzt halt noch testen muss, ist, wie man mit IMAP Sync meine ganzen E-Mails rüberkriegt und dann könnte ich mir vorstellen, das mal eine Zeit lang richtig hardcore zu testen und das als einzige E-Mail und Kalenderplattform und sowas zu nehmen. Weil es mit dem Push ist schon nicht schlecht, wenn dir jemand einen Kalendereintrag macht. Oder du kannst auch sagen, hey, dann ruf alle 15 Minuten ab oder so oder halt einmal manuell. Kann man ja im iPhone auch machen.
Ja.
Oder mit iPod Touch geht's ja auch.
Hört sich gut an und also es macht auf mich jetzt auch so einen relativ soliden Eindruck.
Tja, was habt ihr die Woche gemacht? Habt ihr irgendwas Spannendes entdeckt?
Ja, jetzt muss ich mir hier den Kopfhörer richtig erstmal hinnehmen. Ich höre mich hier immer so ein bisschen doppelt, aber es wird schon hoffentlich gut gehen. Ja, was habe ich jetzt so diese Woche Interessantes für euch mal so gefunden? Ich bin ein bisschen drauf gestoßen, da muss ich natürlich auch dann den Ingo fragen, was er denn darüber sagen kann, dass jetzt gerade aktuell die Diskussion, gerade bei Wikipedia zum Beispiel, bezüglich der Lizenz neu aufgeflammt ist, fing an, erstmal diese Woche, dass es da so unerwarteterweise, oder so Streitereien gab wegen Fotos, die aus Wikipedia genommen wurden und anderswo verwendet. Das hat dann nochmal zu richtig Ärger geführt und das ist jetzt auch ein Rechtsstreit, der jetzt irgendwie so
Oh, jetzt war der gerade kurz weg, irgendwie bei mir.
Nö,
Hallo?
ist alles eigentlich okay.
Okay, ich habe Andi kurz nicht gehört, deswegen.
Okay.
Saß er
Ja, gut.
letzten Satz nochmal oder so.
Ja, genau, also da ging es. Also es ging darum, dass bei Wikipedia. Moment mal, bitte. Okay. Also bei Wikipedia gibt es ja auch eine Open License. Ich glaube, das ist GNU Free Document License.
Für die Dokumente, für
Und
Bilder benutzen sie meistens oder für Audiofiles benutzen sie ja schon länger die Creative Commons, ne?
ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt gelesen, dass darüber abgestimmt werden soll, dass man darauf umsteigt.
Ja, also für Bilder konntest du dir oder für Bilder und für Audiofiles und sowas, die du da hochgeladen hast, konntest du dir schon länger die Lizenz eigentlich aussuchen, während das bei den Texten immer GNU Free Document License war, ja. Und was war jetzt mit den Bildern? Was gab es da für einen Streit? Den habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe jetzt nur mitgekriegt über, dass die abstimmen
Genau, stimmen
wegen
einmal
den
drüber ab. kurz davor habe ich noch mitgekriegt, also ein Mensch, der so eine kleine Fotocommunity betreibt, der hat Bilder einfach mal genommen aus Wikipedia und die sich bei sich hochgeladen. Und ja, und die Fotografin, die es eigentlich auf Wikipedia zur Verfügung gestellt hat, die hat jetzt dagegen anwältliche Schritte eingeleitet und will jetzt richtig viel Geld dafür sehen. Und da ist jetzt gerade hier so die große Streiterei, wie das denn da eigentlich aussieht mit der Lizenz. Also scheint da noch so ein paar Sachen gar nicht geklärt zu sein. Aber ich sage das jetzt nur mal aus dem ersten Eindruck, den ich da gewinnen konnte.
Ich habe das, den Teil habe ich leider nicht mitverfolgt, wie das jetzt ist. Also ich meine, wenn das Ding unter Creative Commons by Share Alike steht, kann er das ja eigentlich verwenden, wenn er sich an die Sachen hält, die in der Lizenz drinstehen. Also er muss halt den Namen nennen und er muss halt die Lizenz angeben und sowas. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist. So genau habe ich mich damit nicht beschäftigt. Okay. Deswegen kann ich zu dem Thema nicht wirklich was sagen. Ich kann nur was. Ja?
Ja.
Ich kann höchstens was zu diesem Wechsel noch sagen. Also, die Wikipedia will halt nicht nur die GNU Free Document License einsetzen, sondern parallel, also alles doppelt lizenzieren, unter der Creative Commons License. Und da gibt es jetzt so ein Zeitfenster, seitdem die GNU Free Document License 3 rausgekommen ist. Bis so ein Datum XY oder so kann man da was machen und dieses Fenster nutzt jetzt die Wikipedia und will alles doppelt lizenzieren und deswegen stimmt jetzt die komplette Wikipedia-Gemeinschaft. Ich glaube, jeder, der mehr als 25 Bearbeitungen in den letzten Jahren oder sowas gemacht hat, das sind wahnsinnig viele Leute, können abstimmen, ob sie das gut finden, gar nicht gut finden oder halt gar keine Meinung dazu haben. Und ja, ich war auch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite benutze ich auch ewig lange für Radetux ja schon die Creative Commons License. Und ja, was ist jetzt los?
Der Andi war gerade weg.
Der Andi war weg.
Ich musste ihn wieder
reinnehmen. Genau. Okay. Ich will ihn an Bord holen. Also, auf der einen Seite benutze ich das halt auch schon lange, auf der anderen Seite Doppellizenzierung ist natürlich auch Doppelaufwand und wenn du dann halt einen Artikel rausnimmst auf der Wikipedia, ist er dann meistens eher Creative Commons License und wenn du halt einen Teil aus einer anderen Wiki, aus einem anderen Wiki, der halt auch unter Creative Commons steht, in die Wikipedia packst, dann ist der ja eigentlich nur noch Creative Commons. Naja. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt jedenfalls auch abgestimmt und habe mich nach langem Hin und Her dafür entschieden, dass es ganz gut ist. So. Gucken wir mal, wie sich da jetzt die komplette Wikipedia-Gemeinde entschließt.
Also der Andi ist jetzt gerade rausgeflogen und kommt irgendwie auch nicht mehr rein. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ist egal, wir können ja schon mal weitermachen. An der Stelle.
Ja.
Und zwar was haben wir denn noch? Mach da drauf. Also, ja, dann haben wir zu der License-Problem bei Wikipedia eigentlich soweit alles gesagt, denke ich.
Ja, so viel wie man halt sagen kann, das ist ja halt ein komplexes Thema. Selbst in der Wikipedia ist es natürlich umstritten, dass die Sache, wo die meisten dafür sind und da gibt es ewig lange Argumentationslisten und ich habe mir das halt auch mal durchgelesen und ja, naja, wie gesagt, ich bin jetzt doch insgesamt dafür, auch wenn ich so die kritischen Sachen schon verstehe und auch überlegt habe, ob ich gar keine Meinung dazu äußere oder so. Und jetzt warten wir mal ab, was die ganzen Wikipedianer sagen und vielleicht hängt da ja von einer von unseren Hörern noch näher drin und kann auch mal ein paar Sachen dazu sagen oder so.
Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und zumal zeigt es auch wieder auf, dass wenn man sich in diesem ganzen Open-Source-Bereich bewegt, in dem natürlich auch die ganze Linux-Geschichte verankert ist, und man eigene Sachen da reinstellt oder publiziert etc., sich einfach mal ein bisschen mit diesen Lizenzen auseinanderzusetzen, um nicht dann in irgendwelche Verstrickungen zu geraten. Also jetzt bei dieser Fotografin ging es um 420.000 Euro Streitwert. Ja. Es lohnt sich vielleicht da doch einfach mal so ein bisschen sich zu kümmern drum, was gibt es da für Lizenzen und was können die und so, damit einem nicht irgendwas passiert.
Ja, am einfachsten ist es garantiert, sich mit der Creative Commons License oder den Lizenzen, sind ja mehrere, auseinanderzusetzen. Die sind ja auch alle ins Deutsche, ins Rechtsdeutsch übersetzt worden und so. Und das ist relativ einfach, wenn man da sagt, ich will mein Bild, meine Audiodatei, mein was auch immer unter, also man muss immer Namensnennung nehmen in Deutschland, also man kann ja sein Urheberrecht nicht irgendwie abtreten oder sowas, wie es in anderen Ländern geht, sondern man kann sein Werk nur lizenzieren und deswegen muss da immer stehen, wer hat das Werk eigentlich ursprünglich verfasst, und dann kann man halt noch sagen, ja, will ich eine kommerzielle Nutzung zulassen oder nicht. Wenn jemand davon eine Bearbeitung machen darf, kann man auch entscheiden, ja, nein, dann muss er die unter dieselben Bedingungen, also zum Beispiel wieder eine Creative Commons License oder irgendeine Abart davon stellen, und sowas kann man da alles angeben. Das ist relativ einfach. Also unsere Sendungen stehen ja auch durchgängig unter Creative Commons bei, also Namensnennung, Share Alike, dass man halt, man kann alles aus unserer Sendung rausziehen und damit nochmal machen, was man will, solange man es dann halt wieder unter eine Creative Commons License der gleichen Art stellt. Und ich habe halt eingefügt, nicht kommerzielle Nutzung. Wenn jetzt natürlich jemand sagt, ja, er wird eine einzelne Sendung, dass die zum Beispiel auf der CD vom Linux Magazin oder so drauf soll, dann müsste man es halt relizenzieren. Aber das kann ich ja dann für die Sendung oder für die Sendungen extra machen.
Ja.
Das steht mir dann als Urheber wieder frei.
Ja, genau. So ist es auch gut so. Also, dass man das drin hat, glaube ich.
Genau, also da kann man einfach mal auf Creative.
Passiert da irgendwas, was man nicht weiß.
Ja, ist halt, also solche Streits sind dann halt wieder schlecht für die Lizenz. Auf der anderen Seite, wenn derjenige der Freude, ich weiß ja nicht, was der tatsächlich gemacht hat jetzt, Netzaktivist Stuttgarter, da könnte man den glatt mal interviewen demnächst. Schade, dass wir gerade nicht da sind. Sonst hätte ich mal gesagt, hey, komm mal zu uns ins Studio und erzähl noch mal, was da los war.
Den hätten wir sonst einfach angerufen jetzt. Mitten aus der Sendung.
Ja, wir hätten den eingeladen. Ich meine, wenn der Stuttgarter ist, dann kann man ja auch mal sagen, komm mal zu uns ins Studio.
Ja.
Dann hätte der mal sagen können, was da jetzt los war und was daraus wird. Aber das
können wir vielleicht
wir
nächstes Mal machen.
Na gut, ich bin nächste Woche auch noch nicht da.
Ja, dann machen wir es halt übernächst oder so.
Es sei denn, ihr wollt selber eine Sendung machen oder wir machen halt wieder Skype.
Ja, schauen wir dann mal.
Sonst hätte man den ja mal fragen können, aber so. Schwierig. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt an die Lizenz gehalten hat oder nicht. Wenn er sich nicht dran gehalten hat, dann ist es natürlich gut, dass da mal jemand den Klageweg geht. Obwohl man natürlich hat er auch erstmal vielleicht das auf mündlichem Wege klären können, als dem gleich böse Post zu schreiben. Das ist ja auch immer die Sache, wie gehe ich da vor? Manche wissen auch einfach nicht, wenn sie ein Bild im Internet finden, was dürfen sie denn überhaupt? Deswegen finde ich diese Creative Commons Lizenzen eigentlich relativ gut, dass da steht, mit einem Klick weiß man ganz genau, was man mit diesem Bild, mit dieser Audiodatei oder so alles machen darf, beziehungsweise nicht machen darf. Besser als wenn zu dem Bild nicht drunter steht, wer der Urheber ist, wo es herkommt, was ich damit machen darf. Meistens darf ich es ja nicht mal auf meine eigene Webseite nehmen oder so. Da gibt's ja auch Fälle, was weiß ich, da hatte jemand eine Tomate fotografiert und dann ist diese Tomate irgendwo anders aufgetaucht und dann wollte der auch Schadensersatz in Millionenhöhe und so nach dem Motto. Da gibt's ja ganze Klagewellen. Ah ja. Wir haben zu viele Anwälte. Nichts gegen Anwälte. Die müssen auch schon sein, aber manchmal denkt man sich, wir haben so viele davon, deswegen tummeln die sich jetzt alle im Internet rum. Na gut.
Okay, dann schließen wir das Thema jetzt mal ab an der Stelle. Wir können ja vielleicht irgendwann mal noch so eine Sondersendung machen, wo es dann irgendwie nur darum geht oder so. Oder schwerpunktmäßig. Was haben wir noch? Wer hat noch was? Wer will noch mal?
Ist Andi jetzt wieder da oder noch nicht?
Ja, der hört bei mir so ein bisschen mit.
Okay.
Ja, muss ich also sagen, ich könnte... Andi hat leider die Technik jetzt nicht so optimal mitgespielt. Weiß jetzt selber auch nicht, woran es liegt am Computer,
Am Netzwerk. Ich könnte jetzt ganz böse sagen, du hast das falsche Betriebssystem
drauf. Ja, genau. Das wäre natürlich auch noch eine Erklärungsmöglichkeit,
dass das, das falsche das Betriebssystem ist. Die Erklärung.
Du hast doch noch Vista drauf, gell?
Ich habe
Genau.
Obwohl ich auch jetzt gehört habe, dass das Vista mit 64-Bit wohl doch relativ schnell ist.
Ja.
Was ein Vorteil ist.
Also schnell ist es, glaube ich, in der Tat. Aber
was hat denn das?
Man muss sich halt viele andere Probleme ins Haus. Es ist an sich schon relativ, also deutlich instabiler als die 32-Bit-Variante. Dann hat man hier und da schon auch mal Treiberprobleme. Also ich weiß nicht, ob man da dann vielleicht, also zumindest mal bei Microsoft, ein bisschen einen Schritt zu schnell da nach vorne gegangen ist. So, wenn man, keine Ahnung.
Was sollen da auch die Geschwindigkeit ausmachen? Also haben die wirklich tatsächlich, ist das ganze komplette Betriebssystem in 64-Bit? Und selbst wenn, hast du Applikationen, die in 64-Bit laufen?
Ja, also ein Freund von mir hat das und der hat mir jetzt Photoshop gezeigt, wenn es öffnet, zack, ja, das ist wirklich der Wahnsinn.
Ist Photoshop in den neuen Versionen, ja,
also 64-Bit mittlerweile? Die Windows-Version, ja, die Mac-Version nicht, glaube ich.
Okay, gut, dann macht es bei Photoshop tatsächlich Sinn, aber bei allen anderen Applikationen merkst du halt nichts davon, ne?
Ja.
Also, weil die meisten, oder zu 90% oder so, sind die Applikationen unter Windows ja eh alle 32-Bit noch. Während ja, du bei einem Linux
genau, ja mittlerweile die Richtung das hat noch. Also auf jeden Fall war er so ganz glücklich und hat sich wohl ganz schnell angefühlt.
Es gibt noch, also was jetzt so eine Windows-typische Problematik ist, ist die Verwaltung vom Arbeitsspeicher. Das ja, also XP und auch Vista, also in 32-Bit-Version, nur mit 3 GB Arbeitsspeicher umgehen können. Wenn man aber 4 eingebaut hat, wird eben dieser eine zusätzliche gar nicht genützt.
Und bei Vista auch?
Bei Vista auch, ja.
Echt?
Und das ist nur mit der 64-Bit-Version.
Halt... Ach so, okay.
Lässt sich das Problem
halt begeben. Grenzer.
Und was wolltest du noch zu Linux sagen, Ingo?
Bei Linux sind viel mehr Programme mittlerweile in 64-Bit verfügbar.
Okay.
Ja.
Hast du 64-Bit jetzt drauf eigentlich?
Jein. Also ich habe das SUSE, was ich bis vor kurzem ja immer benutzt habe, in 64-Bit gehabt. Und mittlerweile funktioniert da auch fast alles. Vorher gab es immer so ein paar Probleme wegen dem Flash-Player, der nicht in 64-Bit war, und dem Java, was nicht in 64-Bit war. Deswegen konntest du zum Beispiel den Firefox oder so mit den Plugins eigentlich in 64-Bit nicht wirklich benutzen. Musstest da dann halt schon auf 32-Bit gehen. Das meiste tut mittlerweile, und es gibt mittlerweile auch ein Java, was in 64-Bit ist, und der Flash-Player ja geht ja wohl auch. Aber ich habe jetzt trotzdem an dem Arch Linux, was ich gerade drauf habe, mich jetzt erstmal wieder für die 32-Bit-Variante entschieden, weil ich gerade nicht 4 GB Speicher drin habe. Wollte ich mir zwar immer mal einbauen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und ja, da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob es 64 oder 32 sind. Und ich hatte so das Gefühl, ja, es ist halt doch schon noch mehr ausgetestet. Mittlerweile, glaube ich, 60-70% nehmen noch die 32-Bit-Variante, aber der große Teil nimmt tatsächlich auch schon 64-Bit. Also es sind nicht mehr so wenig Leute. Bis vor kurzem war das noch komplett anders. Aber heutzutage kann man das ruhig nehmen. Nur so ein paar Programme, so ein paar Third-Party-Apps wie Skype oder so, die sind, glaube ich, auch nicht in 64-Bit verfügbar. Ja, und mit Arch Linux habe ich jetzt die letzten Tage ja auch viel rumgespielt. Ganz nett, mal wieder ein bisschen mehr im System einzusteigen. Also wenn man so SUSE drauf hat, ist es ja echt nur, ja, klicki bunti, und das System macht alles für dich. Ja. Während du echt, wenn du... Das ist eher was für dich oder eher für einen Andi, so als Einsteiger. Während wenn du mit einem Arch Linux anfängst, boah, du musst echt alles selber machen. Also bis ich Sound zum Laufen gekriegt hatte.
Ja, das kam ja eigentlich bei unserem Interview auch raus, ja. Den wir, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, den wir interviewt hatten, weißt du es gerade?
Nee, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Also da muss man tatsächlich viel Hand selber anlegen. Und man muss endlich mal wieder Programme richtig kompilieren und so.
Aber lohnt sich's, ja, das ist die Frage.
Ja, doch. Ich meine, du hast halt ein System, was in 0, nichts bootet am Anfang. Ich meine, mittlerweile ist es auch nicht mehr so, weil ich natürlich sehr, sehr viel hinzuinstalliert habe. Aber das ging ab wie Schmitz Katze. Du hast auf den Startknopf gedrückt und ein paar Sekunden später war das Ding oben.
Da.
Also du hast halt den Vorteil, dass du echt alles selber konfigurieren kannst, was natürlich auch ein Nachteil ist, weil du halt alles selber konfigurieren musst. Also das Ding, wenn du das erste Mal installierst, gibt dir das außer den blinkenden Cursor, so nach dem Motto, nichts. Krass. Nichts, da ist nichts drauf. Nicht absolut gar nichts. Du musst alles selber machen. Du musst dir den X-Server selber installieren, einrichten, du musst dein KDE, GNOME, XFCE, was auch immer du willst, installieren, selber einrichten. Du musst einstellen, welche Sprache du willst, was dein Tastaturlayout ist. Du musst die Sachen für ALSA, also für Sound, alles selber einstellen und ja, ist schon hart. Cool. Man muss erstmal rausfinden, wie du das mit ihrem Paketmanagement machen. Es ist halt komplett anders. Es gibt zum Beispiel, was mich irritiert, keine Init-Skripte. Also es gibt nicht etc, init, d, bla bla bla. Der Vorteil ist aber, du hast lauter Bleeding-Edge-Sachen. Also ich habe jetzt einen 2.6.29er-Kernel drauf. Der ist ja noch nicht so alt. Der 2.6.30 kommt ja erst noch oder ist gerade raus. Von daher, das sind echt, du hast echt immer die neuesten Sachen. Und was ich jetzt positiv finde, was andere vielleicht negativ finden, du hast halt auch die ganzen kommerziellen Sachen drin. Also die scheren sich nicht drum, wie zum Beispiel bei Debian, die verbannen ja alles, die verbannen ja MP3, die verbannen ja alles, was geht. Du kriegst ja die ganzen kommerziellen, proprietären Sachen nicht. Bei Arch Linux gibt's die.
Okay.
Also du kannst zum Beispiel eine Dropbox installieren. Du kannst zum Beispiel Skype installieren, ganz einfach. Bei OpenSUSE hat ja auch so ein extra Repository, wo die ganzen Sachen drin sind, wie Acrobat und sowas. Hier sind sie halt auch mit drin, während du bei einem Debian die Sachen halt nicht finden würdest.
Okay. Gibt's einfach. Finde ich aber eigentlich das, gut. Also
ja, ich
für meine komm, einer wäre es jetzt nicht schlecht.
Genau, dass du zum Beispiel dass du ein Audacity installierst, also Audioschnittprogramm, und das kann tatsächlich auch MP3 importieren. Weißt du, wenn du da so auf einem SUSE oder so mittlerweile das Zeug installierst, da siehst du schon mal alt aus, weil das Ding sagt dir, ich kann kein MP3, weil MP3 lizenziert werden muss eigentlich, weil es gehört ja dem Fraunhofer und Thomson, und kann halt nicht so einfach benutzt werden, weil da halt Patente und sowas drauf liegen. Ist es halt aus den meisten Distributionen rausgeflogen und Arch Linux macht sich da irgendwie nicht so einen großen Kopf. Gibt halt drei Hauptrepositories und dann gibt's noch so einen Community-Teil, die dir halt Bildpakete zur Verfügung stellen oder Bildskripte zur Verfügung stellen, wo du dann einfach nur sagst, du willst das Paket haben und irgendjemand hat sich zumindest schon mal hingesetzt und ein Bildskript dafür geschrieben, was du dir dann auch relativ einfach runterlädst und dann kompiliert er dir das halt auf deinem System und installiert die Sachen. Und man kann dann auch dafür voten, dass die vielleicht mal irgendwann in die Hauptdistribution mit aufgenommen werden.
Ja. Hört sich aber echt auch nicht schlecht an, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es ist aber, also für Einsteiger finde ich es schon ziemlich hart.
Ja, klar.
Aber wenn man mal sagt, man will tatsächlich mal wieder so richtig wissen, was so unter der Haube drin steckt. Also ich habe ja sehr viele Sachen auch total vergessen. Ich weiß, wusste schon, so wie man ALSA konfiguriert und hier, da, das habe ich alles schon wieder vergessen, verdrängt gehabt. Frag mich mal, wann ich das letzte Mal ein richtiges Programm kompiliert habe oder geschweige denn Kernel kompiliert habe. Das ist so ewig lang her. Habe ich so lange schon nicht mehr gemacht, dass ich sehr viele Sachen einfach mal wieder neu lernen muss. Einfach, weil man früher war das täglich Brot. Ja, da lief Linux nicht einfach so. Mittlerweile 3 Klicks ist installiert und du bist glücklich. Da ist ja nichts mehr großartig, aber auch was du mittlerweile bei Linux hier für Effekte machen kannst, diese mit Compass oder unter KDE kann das ja der Kevin auch gleich selber. Also da gibt's schon verrückte Sachen. Da können die Windows-User und die Mac-User nur von träumen. Ja, das muss ich euch mal zeigen. Schon ganz witzig. Ja. Kann man halt alles, also bei Arch Linux muss man sich richtig reinarbeiten, aber man hat halt auch so ständig Erfolgserlebnisse, das ist auch toll. Boah, das habe ich selber konfiguriert, ja, es läuft, total toll.
Mal gucken, ob das noch den Andi ein bisschen überzeugt, weil der hat sich jetzt eigentlich vorgenommen, hier auf der Alp mal so den ersten Schritt Richtung Linux zu gehen.
Erste Gehversuche.
Echt? Und? Hast du einen Knoppix eingeworfen? Hast du mal gespielt oder hast du das gemacht?
Ja, erzähl, was hast du vor?
Also, ich weiß es, ich kann es noch nicht genau sagen. Ich habe jetzt ja hier ein paar Tage Zeit. Wie gesagt, wir sind ja auf der Alp und lassen es uns eigentlich mehr oder weniger gut gehen. Und ich werde jetzt mal im ersten Schritt eine kleine Partition einrichten, um dann spaßeshalber zumindest mal vielleicht Ubuntu und OpenSUSE vielleicht mal drauf zu spielen und einfach zu gucken, wie ist denn so die Beziehung Linux an die sozusagen. Da möchte ich es
Also da
einfach mal auf
brauchst
mich zukommen lassen. Ist ja wirklich, kann ich sagen, ist ja wirklich eine Kleinigkeit. Kann ja jeder machen an seinem Rechner. Schnell eine Partition gemacht. Beziehungsweise bei OpenSUSE und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ist ja auch immer so ein Partitionsmanager dabei. Da lässt sich das ja bequem bei der Installation regeln. Und dann
genau.
einfach zack, mal reinschauen.
Genau, das können die meisten großen Distributionen heute. Also Arch Linux würde ich dafür nicht empfehlen.
Okay.
Das war auch schon, ne? Also wenn du vorher partitionieren willst oder so, das ist, boah, das ist, da läuft halt auch kein Installer. Das ist so wie, ja, da kommt halt auch so ein kleines Menü, so auf der Kommandozeile mäßig und fragt dich dann halt ab, was du machen willst. Ja, ist dann schon lustig. Aber bei den ganz Großen ist es ja echt, du klickst da dreimal durch, sagst hier oder nimmst jeden Vorschlag an, sagst okay, fünfmal und dann installiert der rödelt und Stunden später ist dein, oder weiß ich nicht, wie lange es dauert, hast du zig Gigabyte, hast alles, was du brauchst und es läuft. Ja, out of the box.
Okay.
Tut
Aber
was.
hast du jetzt bei deinem Arch Linux, hast du da jetzt am Ende auch irgendwie, sage ich mal, einen zeitgemäßen Bildschirm oder sieht es immer noch aus wie irgendwie 70er Jahre U-Boot-Bildschirm?
Nee, das funktioniert alles. Wie gesagt, das ist Bleeding Edge alles. Und ich zeig dir mal die Effekte, da legst du nur die Ohren an. Also ich kann,
Da schlackern dir die Ohren.
ja, da schlackern dir
Hallo,
die Ohren.
ich hab Aero.
Also,
Ich hab Vista Aero-Style.
du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Ich drehe mal meinen Desktop gerade in so einer Kugel und kann halt auf einem der Desktops zum Beispiel noch ein Bild laufen lassen und sehe den Desktop hinten durch. Da würde auch, wenn da ein Video läuft, würde ich das auch sehen. Also das ist alles, da kann jedes Windows und jedes Mac einpacken, macOS. Das läuft nix. Also es
Also
wird dynamisch aktuell.
macOS wird nirgends
Kann.
hier eingepackt.
Ja. Und ich kann halt auch die ganzen Effekte, die man halt von Mac her kennt oder so, dieses,
Aha, wer hat
wie heißt.
erfunden?
Ja, das haben sie vielleicht erfunden, aber auf einem Würfel, wo du. Also du hast ja jetzt auch diese Spaces, hat jetzt Mac ja auch. Wer hat's erfunden, ne?
Ja, irgendein
So nach dem.
anderer.
Ja. Unix-Betriebssysteme haben das schon immer. Und ich habe ja auch vier von den Dingern und ich kann da halt die alle auf einem Würfel, also vier, du hast ja auch vier wahrscheinlich in der Standardkonfiguration, oder? Spaces.
Ja,
Und kannst die ja so durchwechseln, da kannst du
genau.
eins runtergehen und so. Und bei mir sind die halt alle auf einem Würfel. Und die
Bin ich
sind
aber
alle durch.
froh, da bin ich froh, dass es kein Würfel ist, muss ich ehrlich sagen, weil das
Ja,
nervt ja.
du kannst es doch machen, wie du
Ja,
willst. Es gibt
ich weiß, ich
einen.
weiß, ich weiß.
Ich kann auch so durchwechseln. Es gibt einen. Und wie gesagt, finden Live-Updates statt. Also ich kann da ein Video laufen lassen, was dann halt auf einem der Würfel läuft, während ich den ganzen bewege und von einem Desktop zum nächsten wechsle
Gut.
und sowas. Also das ist schon. Das funktioniert mittlerweile richtig gut. Schon krass.
Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob wir vielleicht da heute noch was hinkriegen. Weiß nicht. Mich würde es auch mal interessieren, auf jeden Fall. Guck ich mal bei Andi ein bisschen über die Schulter.
Genau, mach das mal.
Okay. What's next? Wo bin ich denn
Ja,
hier eigentlich?
wir haben immer noch diese Ubuntu Weekly News und OpenSUSE Weekly News
Ja,
in einem
da
Punkt.
spielen wir doch mal jetzt dann welche ein, oder?
Genau, den musst du so hinterher reinschneiden,
Ja, das hören die doch, das wissen die ja nicht. Ja. Aber
aber.
du hast natürlich jetzt verraten, Mann.
Ja, das schneiden wir
Das ist
raus.
Skandal.
Nee,
Skandal!
also. Also dann jetzt viel Spaß mit den Ubuntu Weekly News mit Roman Hanhardt und den OpenSUSE Weekly News mit Sascha.
Viel Spaß. Spaß. Freedom Drums. Ubuntu Nachrichten.
Grüezi miteinander, da ist der Roman für Radio Tux mit dem Ubuntu-Wochenrückblick der Kalenderwoche 15. Unter den Top-Nachrichten die Firma Microsoft. Sie beansprucht offenbar die Dominanz bei den Netbooks. Der Artikel versucht, die Interpretation der vorliegenden Zahlen zurechtzurücken und beschreibt, dass es natürlich auch in Zukunft Netbooks geben wird, die ein Linux verwenden. Bei den Anleitungen gibt es zunächst eine Einführung in die Kommandozeilentechnik und einen Bericht über das Media Center XBMC unter Linux mit einer kurzen Installationsanleitung. Wer eine Funkfernbedienung einrichten möchte oder das Syntax-Highlighting beim Nano, das ist ein Editor, etwas verbessern möchte, findet zu beiden Themen die entsprechenden Informationen und Links. Die Macher des Ubuntu-Wochenrückblicks schauen sich ja jeweils auch etwas in der Blogosphäre um. Und so dürfen wir den Kreis hier schließen, denn wir lesen, dass Radio Tux ab der 57. Ausgabe der Sendung Horaz die Nachrichten aus dem Ubuntu-Wochenrückblick übernehmen wird. Weiter lesen wir, dass es ein Ubuntu-Manga gibt, das aus Japan stammt und bei den News hier als PDF-Datei heruntergeladen werden kann. Nach dem wunderschönen Wetter über die Osterfeiertage dürfen natürlich Informationen zu den digitalen Ostereiern nicht fehlen. Die gibt es hier auch im Wochenrückblick. Die kommende Nachricht dürfte die KDE-Benutzer freuen, beziehungsweise die Kubuntu-Menschen, denn die Kubuntu-Dokumentation ist vollständig ins Deutsche übersetzt worden. Wer gerne liest und dies noch in Englisch, der wird sich freuen, denn im Ubuntu-Wochenrückblick gibt es 20 Links zu kostenlosen Büchern, welche in Englisch verfasst sind. Es dauert nur noch wenige Tage, dann wird die neue Version Jaudy Jackalope oder Ubuntu 9.04 erscheinen. Dazu gibt es im Wochenrückblick 2 Artikel. Wir kommen zu den allgemeinen Nachrichten aus der Linux-Welt. Debian bindet den FreeBSD-Kernel ein, und zwar in die offiziellen Pakete. Wikipedia integriert OpenStreetMaps und GNOME und KDE diskutieren über Urheberrechte und deren Übertragungen. Es gibt eine neue Linux-Mint-Version, die sich Felicia nennt. Und die Gewinner des viel diskutierten Videowettbewerbs der Linux Foundation stehen fest. Da ging es ja darum, einen Werbevideo für Linux zu erstellen, und da sind 3 Gewinner erkoren worden. Wir kommen nun zu den Anwendertreffen. Am Freitag, den 17. April, treffen sich die Anwender in Nürnberg. Am darauffolgenden 19. April gibt es ein Frühstück in Passau. Die Backjam mit Daniel Holbach treffen sich am 23. April und am 24. April gibt es in Stuttgart ein Anwendertreffen mit einer Jaunty Release Party. Schwabacher Linux-Tage gibt es im Jugendzentrum Schwabach am Samstag, den 25. April. Und ebenfalls am Samstag, den 25. April, gibt es 2 Release-Partys zu Jackalope, nämlich in Leipzig und in Berlin. Das sind Neuigkeiten gewesen, direkt von ikea.ubuntuusers.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Die Freedom Drums ist eine Zusammenfassung des Wochenrückblicks von Ubuntu Users und The Fridge.
OpenSUSE Weekly News mit Sascha Manns. Herzlich willkommen zur Ausgabe 67.
Heute präsentiere ich Ihnen wieder die Highlights dieser Ausgabe. Ankündigung:
Die Linux Foundation und das Open-Source-Projekt gibt bekannt, dass der Open-Source-Build-Service zum Linux-Developer-Network hinzugefügt wurde. Der Open-Source-Build-Service ist der einzige seiner Art und erlaubt es auch, andere Distributionen als Open-Source zu entwickeln. Neu hinzugekommen ist die Unterstützung der ARM-Architektur. Ein Mitarbeiter des Open-Source-Projekts hat ein spezielles erweitertes Suchformular von Google gebaut. Unter search.openzoo.se kann damit direkt in Pacman, OpenSUSE Mailinglists, Build Service und im WebPIN Repository Index gesucht werden. Aus der Community: People of OpenSUSE. Dieses Subprojekt interviewt Menschen hinter OpenSUSE. In dieser Ausgabe wurde Sascha Manns interviewt. Planet SUSE. Polish Linux veröffentlicht ein KDE 4.3 Preview. Duncan McVicar berichtet in einer Einleitung über die OSC-Plugins. Tipps und Tricks. Linux Poison gibt einen Überblick zur Installation und Handhabung von Logwatch. Linux Poison veröffentlichte eine How-To zum Aktivieren von Quota. Yigish Gohil beschreibt eine effiziente Möglichkeit zum Download. Er erklärt es anhand der Programme ARIA 2C und rsync. David C. Rankin schrieb ein How-To zum Anlegen eines lokalen Update-Repositories. Status-Updates. OpenFate. Jiri Suchomel berichtet über das Feature mit der Nummer 100386. In diesem Post geht er erste Schritte zur Realisierung des Feature-Requests. OpenSUSE Build Service 1.6 Beta 1 wurde veröffentlicht. Neu daran ist unter anderem die Cross-Build-Funktionen, die durch Martin und Jan Simon realisiert wurden. Neue Software: DAMP 0.9.3 und Kakul Lives 2008-02-02 im Games Repository. Wine 1.1.18 in OpenSUSE Factory. CarOffice 2.0.Release Kandidat 1 verfügbar in KDE, KDE 4, Factory, Extrahebs. Gnode 0.1.1 verfügbar in Home, H-F-I-G-U-I-E-R-E, H-Figuier. Kurztipp: Linux Foundation.org. Nachdem zu dem Wettbewerb We Are Linux etliche Videos eingegangen sind, wurde nun der Gewinner ermittelt. Das waren die OpenSUSE Weekly News, die wie immer unter de.opensuse.org nachzulesen sind.
So, und hier sind wir wieder. Habt ihr viel Spaß gehabt bei den Weekly News? Wir haben sie auch angehört gerade. Nee, natürlich nicht. Das ist nur eine Sekunde später bei uns.
Ja, musst du das jetzt dazu sagen, unbedingt. Ich meine, wer es nicht hören wollte, konnte es wenigstens vorskippen. Also wir haben ein paar Kommentare gekriegt, wo die sich lieber als eigenen Feed wünschen würden. Werden wir demnächst mal wahrscheinlich angehen. Aber ich finde es auch ganz nett hier im Programm. Vielleicht noch eine etwas kürzere Version oder so. Gucken wir mal, wie wir das machen. Ich finde es auch immer ganz interessant, was so in den verschiedenen Szenen abgeht. Weil, gut, sind jetzt nicht meine, wie gesagt, ich bin ja jetzt Arch-Linux-Fan total. Und ja, weiß ich nicht, ob die auch so eine Sachen haben.
So, dann ist dein Punkt mit Arch-Linux abgehakt, sehe ich gerade. Oder wolltest du mehr dazu erzählen?
Nee, total. Ich bin total zufrieden. Wie gesagt, macht Spaß. Man kann mal endlich wieder ein bisschen mehr rumfummeln. Ist vielleicht nicht was für jeden, aber finde ich ganz lustig.
Podcast-Plugin in WordPress.
Ja, das würde ich eher nächstes Mal machen, weil wir sind leider noch nicht ganz so weit, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind halt gerade dabei, von Linux Podcast die ganzen Sachen umzuziehen. Mal gucken, ob diese Sendung zum ersten Mal nicht auf linuxpodcast.de kommt, sondern gleich auf freiditux.de, gleich in den Blog rein. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir noch ein bisschen, bin ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Funktioniert noch nicht alles so. Aber ich denke mal, wir haben uns jetzt für eins entschieden und werden da in nächster Zeit alles umziehen und die Feeds noch machen und so.
Ist es das, was, was man jetzt schon sieht auf den einzelnen Beiträgen, was da unten dran hängt?
Genau, es ist nicht mehr Podpress. Wir hatten ja ganz am Anfang auf Podpress gesetzt. Das haben wir jetzt weggeschmissen, weil es nicht richtig passt, sondern wir haben jetzt was anderes gefunden. Das müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen an unsere Bedürfnisse. Aber das mit dem Podpress hat einfach nicht so funktioniert. Also gerade mit verschiedenen Feeds, weil wir bieten ja schon 6, 7, 8 Feeds an. Klar, wenn man nur einen hat, ist es kein Thema, aber irgendwie war da Podpress nicht das Richtige. Und wir haben jetzt dieses Podcast-Channels und ja, das ist schön klein und denke ich mal, das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, müssen wir jetzt mal die Wochen abwarten und dann schauen wir mal.
Okay. Ja. Dann würde ich noch kurz, oder könnte man erwähnen, aber da kannst du auch eigentlich wieder mehr zu sagen, diese Coalax-Server, die auf Linux basieren oder Linux-Server sind, gibt es jetzt in neuen Versionen und hast du da schon was eingesetzt oder wie dir war das sehr
bekannt? Ich hab vor ewigen Zeiten mal eine Coalax-Installation gemacht oder mir das mal angeguckt. Gibt ja mehrere so eine Appliance oder Middle-Business-Server von der Linux Information Systems AG. Gibt dieses Corbis und dieses Univention ist ja auch so ähnlich. Da kann man dann halt, ja, dieses Coalax kommt eher aus der Firewall-Ecke. Die haben auch ein eigenes Linux-Betriebssystem. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie das heißt. Das war halt immer so ein Punkt, der mich abschreckt. Das ist halt nichts, was man schon kennt. Das ist nicht RPM-basiert, das ist halt nicht Debian-basiert oder sowas, sondern irgendwas Eigenes. Ja, und die sind jetzt auf mehr Module umgestiegen. Ne? Man kann da jetzt sich so eigentlich seine Sachen so raussuchen, wie man will. Unter anderem gibt es auch Zarafa für Coalax.
Okay.
Und Open Exchange gibt es, glaube ich, auch für Coalax. Also es sind halt für so mittlere Unternehmen oder kleine mittelständische KMUs, die können sich da dann halt ihre Sachen raussuchen, können sich das Ding installieren oder installieren lassen von dem Administrator ihres Vertrauens und können sich dann die Module dazu kaufen, die sie halt so brauchen.
Okay, ja, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Dann, Andi, du hast hier noch ein Thema, das wolltest du nicht machen, oder was war das?
Das machen wir auch nächste Woche, werde ich da dann oder bei Zeiten drüber sprechen, einfach so über Patente auch mal generell.
Okay, sehr gut. Ja, dann habe ich nur noch so eine kleine News, und zwar, dass am 21. April die World Digital Library startet. Und die hat sich zum Ziel gesetzt, wichtige kulturelle Produkte zur Verfügung zu stellen, kostenlos übers Internet. Also so eine Art, vielleicht ist es so eine Art professionelles Wikipedia, man weiß es nicht genau. Mit Büchern, Filmen, Manuskripten, Tonaufnahmen, Fotos, Architekturplänen, einfach um so eine Art Kulturschatz zu bilden. Und ist auch alles frei zugänglich und es gibt auch ein europäisches Pendant schon dazu, das ist die Open Content Alliance, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da gibt es verschiedene andere und diese World Digital Library, die versucht halt mehr oder weniger die ganze Welt halt abzudecken, auch mit anderen Kulturen, schwerpunktmäßig, nicht nur die Englisch, oder wie heißen die europäisch-anglikanischen, was weiß ich, wie das heißt. Länder. Also vielleicht auch ganz schön und kann man dann in ein paar Tagen mal vorbeischauen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
No.
Dann ist die Frage, was hast du noch? Außer
Ich hätte noch, also wir haben wieder ein bisschen Feedback bekommen. Das eine Sache würde ich vielleicht noch erwähnen. Dass jemand geschrieben hat, ich sollte mir mal ein bestimmtes Netbook angucken, und zwar den Asus IPC 901 Go. Der hat wohl ziemlich so das, was ich brauche. Also der Stefan hat da geschrieben, ja, ich soll mir das mal angucken. Der hat einen Intel Atom N270 drin mit 1,6 GHz, 1 GB RAM, 16 GB SSD, dreimal USB, WLAN, LAN, Bluetooth und halt ein UMTS HSDPA-Modem eingebautes, eine Webcam, einen Non-Glare TFT-Display, ein kleines 9 Zoll und ist halt Linux drauf und der Akku soll fast 7 Stunden halten.
Hört sich echt so an, als ob es genau der ist, was du wolltest eigentlich, oder?
Ja, werde mir das mal angucken, aber vielleicht kann Stefan, wenn er sich das, also er sagt, er wird sich das wohl auch holen, vielleicht kann er ja, wenn er sich tatsächlich geholt haben, nochmal eine Erklärung dazu abgeben, wie es ihm gefallen hat, ob es tatsächlich seine Anforderungen erfüllt hat, aber ich gucke mir das wahrscheinlich auch mal ein bisschen näher an. IPC, vielleicht sollte man das ja auch unterstützen, die waren ja schließlich die Ersten, die das quasi erfunden haben. Klingt ganz gut. Muss ich mir echt ein bisschen näher angucken. Vielleicht hole ich mir tatsächlich auch so eins. Und 270 Euro, das ist ja jetzt auch nicht so viel. Wenn er gleich mit UMTS und alles eingebaut ist.
Das ist normaler Stundensatz eigentlich. Da ist ja in der Stunde eigentlich alles
drin. schön wär's, ja, schön wär's.
Ich habe übrigens auch was, weil du ja immer noch überlegst, was du so machen willst, noch in deinem Leben. gelesen einen Artikel, dass von über eine Studie, dass fast kein Unterschied gemacht wird zwischen Master- und Bachelor-Absolventen. Mhm. Und es hören uns ja auch bestimmt viele Studenten zu. Und da ist es ganz interessant zu wissen. Also die Berufseinstiegschancen sind eigentlich kaum unterschiedlich. Auch die Gehälter sind kaum unterschiedlich und die Aufstiegschancen hängen eigentlich auch nicht daran, ob man einen Bachelor oder einen Master hat. Es gibt natürlich einzelne Unternehmen, wo das vielleicht eher mal gemacht wird oder nicht, aber prinzipiell so im groben Durchschnitt soll es da keine großen Unterschiede geben. Da kommt es eher auf Berufserfahrung an. Da ist die Frage natürlich, ob man statt das 2 Jahre Masterstudium zu machen, 2 Jahre Berufserfahrung sammelt und dann im Endeffekt sogar noch besser dasteht als einer mit dem Masterstudium. Das nur so für dich.
Oder arbeiten und nebenher den Master irgendwie reinschieben oder so.
Ja, das ist immer das Cleverste. Aber man studiert ja auch nicht nur deswegen, sondern weil es ja auch vielleicht
cool ist. Spaß macht.
Ja, genau. Also ich will gerne den Master jetzt noch machen. Ich bin ja auch fast fertig. Einfach weil ich es gerade eigentlich so eine ganz angenehme Compilation, genau. Okay. Studium, arbeiten, Selbstständigkeit
Spaß. Aufbauen. Spaß Party. Haben.
Genau. Nee, das ist schon, hat schon was. Muss man, darf man nicht unterschätzen.
Okay. Jo. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir machen heute mal echt ein bisschen kürzer und brechen hier schon ab, oder?
Ja, wir haben ja auch die News drin.
Ja, ist okay.
Wird passen.
Ja, und dann überlegen wir uns mal, wie wir das nächste Woche machen, ob wir nochmal eine Skype-Konferenz machen. Ich bin wahrscheinlich bis dahin komplett überarbeitet hier schon wieder. Schauen wir mal.
Alles klar.
Okay.
Dann
Gruß nochmal. Habt noch viel Spaß. Ja, Gruß auf die Alp.
Danke.
Quer durch die Republik.
Genau.
Und Gruß an alle Hörer, die dazwischen sitzen.
Genau.
Also wie immer eine schöne Zeit und bis nächste Woche dann, ne?
Ciao.
Ja. Ciao.
Ciao.